Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Enne Seidel, guten Abend. Das Internet liebt Katzen und Kinder. Fotos und Videos von flauschigen Kätzchen oder tollpatschigen Kleinkindern sorgen in der Regel für viele Klicks und viele Likes. Und das haben offenbar auch die Museen erkannt und zeigen neuerdings Ausstellungen über Katzen oder Kinder in der Kunst. Eine davon ist gleich bei uns Thema hier in Kultur heute. Das Bucerius Kunstforum in Hamburg zeigt Kinderporträts aus 5 Jahrhunderten und die verraten eine Menge darüber, wie sich die Rolle von Kindern in unserer Gesellschaft gewandelt hat. Zuerst aber geht es heute um die Frage, wie erinnern wir an die DDR? Wie sprechen wir über dieses Land, das es nicht mehr gibt, in dem aber viele Menschen, die heute in Deutschland leben, geboren und aufgewachsen sind? Erinnern wir in erster Linie an die dunklen Seiten der DDR, also an die Repression oder an die Stasi? Oder erinnern wir auch an den Freiheitskampf der Opposition, also an all die Menschen in der DDR, die zur friedlichen Revolution beigetragen haben? Menschen, die früher in der DDR Teil dieser Opposition waren, kritisieren schon lange, dass an diesen positiven Teil der DDR-Geschichte viel zu wenig gedacht werde. Das aber könnte sich jetzt womöglich ändern, hat unsere Berliner Landeskorrespondentin Claudia van Laak erfahren. Es gibt offenbar konkrete Pläne für eine sogenannte Freiheitsausstellung, und zwar an einem sehr prominenten Ort, nämlich im Berliner Humboldt-Forum. Claudia, was sind das für Pläne?
Ja, Freiheitsausstellung, das ist erstmal nur der Arbeitstitel. Und du hast es richtig gesagt, das ist ein Wunsch, eine Forderung, eine Idee von DDR-Bürgerrechtlern, von früheren Dissidenten, die eben genau das sagen, dass wenn wir über die DDR reden, dass wir dann uns einfällt, die Stasi, uns fällt Repression ein, uns fällt politische Haft ein, uns fällt dann die Mauer ein, aber uns fällt nie ein, es gab eine friedliche Revolution und es gab eben Menschen, die begünstigt von den Umständen dieses diktatorische System hinweggefegt haben. Und genau darum soll es in dieser Ausstellung gehen, Opposition und Widerstand in der DDR. Durch die Jahrzehnte bis zum Mauerfall. Und ich habe da gesprochen mit Frank Ebert. Er ist der SED-Aufarbeitungsbeauftragte im Land Berlin.
Tja, so eine Ausstellung braucht man, um auch das Positive in der deutschen Geschichte mal darzustellen, um dem Land mal deutlich zu machen, was eigentlich wirklich passiert ist, nämlich die Selbstermächtigung, ich sag's mal so, eines ganzen Volkes, sich nämlich die Freiheit zu nehmen. Und das ist was äußerst Positives.
Und tatsächlich gibt es das ja in der Form überhaupt noch nirgendwo in Deutschland.
Also würdest auch du sagen, wir brauchen so eine zusätzliche Freiheitsausstellung, wenn man sich jetzt mal anguckt, wie sonst in Deutschland an die DDR erinnert wird?
Ja, das finde ich schon. Das ist eine Leerstelle und zu wenig Teil des kollektiven Gedächtnisses. Man muss sich natürlich die Frage stellen, ist das Humboldt-Forum der richtige Ort dafür? Wir wissen ja, ein nachgebautes Schloss, in dem dann gezeigt wird, möglicherweise wie ein autokratisches Regime hinweggefegt wurde. Da kann man ja geteilter Meinung sein. Und man muss auch wissen, dass diese Idee ursprünglich für das sogenannte Forum Opposition und Widerstand, so hieß das Konzept mal, das sollte eigentlich auf dem Gelände der ehemaligen Stasi-Zentrale in Lichtenberg angesiedelt werden. Aber diese gesamte Umwandlung dieses Geländes, es steht seit Jahren in jedem Koalitionsvertrag von Bund und Land, kommt aber nicht vom Fleck. Und deshalb haben die Initiatoren gesagt, okay, dann versuchen wir es im Humboldt-Forum.
So, und es gibt, hast du gesagt, aber auch ein bisschen Vorbehalte gegen das Humboldt-Forum. Und es ist ja vermutlich auch so, dass für diese neue Ausstellung dann eine andere Ausstellung im Humboldt-Forum weichen muss, oder? Also ich kann mich jetzt nicht leere Ausstellungsflächen im Humboldt-Forum erinnern. Ist denn schon klar, welche Ausstellung dann ausziehen muss?
Es kann nur gehen um genau die Flächen, die vom Land Berlin im Humboldt-Forum bespielt werden. Die sind im zweiten Stock. Das sind 4000 Quadratmeter, also eine ganze Menge. Und da läuft gerade Berlin Global. Das ist eine Ausstellung des Stadtmuseums und die müsste Platz machen. Und das ist natürlich ein anderes politisches Signal. Also es geht ja im Moment in der Ausstellung Berlin Global um Berlin und die Welt, also auch um die migrantischen Communities, um das Thema Kolonialismus und diese neue Ausstellung, kann man jetzt kritisch sagen, naja, da geht es so ein bisschen um so ein paar Jahrzehnte DDR, ist das nicht ein bisschen klein gedacht? Redet man aber mit den Initiatoren, dann sagen die, nein, nein, es soll natürlich auch darum gehen, wo ist die Freiheit weltweit bedroht und das soll natürlich auch vorkommen in der Ausstellung und auch in einem Begleitprogramm.
Und ist diese neue Ausstellung schon beschlossene Sache oder muss das erstmal noch endgültig abgesegnet werden?
Es ist noch nicht beschlossen, aber es gibt schon Geld. Und das ist das Interessante. 19,2 Millionen Euro, das ist nicht wenig, im nächsten Berliner Landeshaushalt. Der wird in Kürze beschlossen. Und hören wir nochmal Moritz van Dülm, Geschäftsführer der landeseigenen Kulturprojekte GmbH.
Das erfreut uns, das ist ein guter Rückenwind. Ja, und jetzt stehen wir am Anfang einer schönen und wichtigen Diskussion. Aber ich glaube, lass uns starten. Wenn es alle gemeinsam irgendwie bereit sind, dass man etwas will, dann werden wir es auch schaffen.
Und das Eröffnungsdatum steht schon, ein symbolisches Datum, 40 Jahre Mauerfall, 9. November 2029.
Vielen Dank, unsere Berlin-Korrespondentin Claudia van Laak, über die Pläne für eine neue Ausstellung über den Freiheitskampf in der DDR, die 2029 im Berliner Humboldt-Forum eröffnen soll. Bilder von Kindern, so aufgenommen, dass man sie nur von hinten sieht oder wenn von vorne, dann mit einem lustigen Emoji auf dem Gesicht. Solche Kinderfotos gibt es im Netz heute in Massen und sie verraten was über unsere Gesellschaft, nämlich dass Kinderrechte und Persönlichkeitsrechte von Kindern in unserer Gesellschaft ernst genommen werden, jedenfalls viel ernster als in früheren Jahrhunderten. Welche Rolle Kinder in früheren Gesellschaften gespielt haben und wie sich der Blick auf Kinder mit der Zeit gewandelt hat, das zeigt jetzt eine Ausstellung im Bucerius Kunstforum in Hamburg. Und zwar anhand von Kinderporträts aus 5 Jahrhunderten. Carsten Probst über viele kleine Menschen in der Kunst.
Am Anfang steht eine Madonna mit dem Jesusknaben. Das ist keineswegs als christliche Verklärung der Kindheit kurz vor dem Weihnachtsfest gemeint, sondern ein Hinweis auf die Quelle europäischer Kindheitsdarstellungen. Diese Madonna von Antonio Solario aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts zeigt den nackten Jesusknaben in inniger Zugewandtheit zu seiner Mutter, während er ihr einen kleinen Vogel auf seiner Hand präsentiert. Daneben hängen verschiedene Genreszenen aus der altniederländischen Malerei, stillende Mütter, die sichtbar die Tradition der heiligen Familie in den Alltag überführen. Das älteste Kinderbild der Ausstellung aber stammt aus dem Jahr 1502 von einem anonymen Hofmaler des Habsburger Hofes in Wien. Und das ist ein Herrscherbild. Kuratorin Katrin Düballa.
Das früheste Werk der Ausstellung zeigt in der Mitte den zukünftigen Kaiser Karl V., erst mit 2 Jahren. Karl trägt auch schon den Orden vom Goldenen Vlies, also er wird auch als einer der zukünftigen Habsburger Regenten hier schon vorgestellt. Und seine beiden kleinen Schwestern sind auch mit Wappen ausgestattet. Aber wie es die Heraldik vorschreibt, sind die Wappen nur hälftig mit ihrem eigenen Familienwappen ausgefüllt. Die andere Hälfte ist den Ehemännern vorbehalten. Und die sind jetzt hier noch blank, weil die noch nicht ausgehandelt waren.
Die Kontinuität von Herrschaft, das Anbahnen strategischer Vermählungen im Fürstenadel, alles das war ein anderes Motiv für die Entwicklung und Verbreitung von Kinderporträts, ebenfalls mit Anlehnung an Heiligendarstellungen, aber zugleich mit erkennbar profaner Absicht. Um die Kinder selbst ging es dabei nicht. Ihnen eine eigene Persönlichkeit zuzugestehen, eine individuelle Entwicklung jenseits vorgezeichneter Bahnen, diese Möglichkeit erscheint in den künstlerischen Darstellungen erst seit der Aufklärung. Umso erstaunlicher muten auf den ersten Blick die großformatigen Bildnisse an, die Bartolomé Esteban Murillo im 17. Jahrhundert in der damals bedeutenden spanischen Hafenstadt Sevilla von Bettlerkindern malte.
Die Hafenstadt florierte nicht mehr so, also es herrschte große Armut. Und er zeigt sie aber, und das gilt für die anderen Genrebilder auch, die Kinder immer trotzdem mit einem Lächeln auf dem Gesicht, eigentlich gesund, also keines ist wirklich kränklich und vor allem in einem riesigen Format, was die Darstellung dieser Bettlerkinder dann auch schon so ein bisschen in die Historienmalerei heranrückt und entsprechend würdigt.
Auch Murillos Idealisierung der Ärmsten hat letztlich wenig mit einer realistischen Darstellung von Kindheit oder auch sozialer Ächtung zu tun. Dennoch scheint die Empathie des Malers für das Elend großer Bevölkerungsteile in der niedergehenden Metropole hindurch. Murillo galt als fromm und soll den Mönchsorden der Stadt auskömmlich Geld gespendet haben, um sich der Bedürftigen anzunehmen. Je mehr sich die Darstellungen aber dem 18. und 19. Jahrhundert nähern, desto weltlicher und weniger zeremoniell erscheinen sie. Zunehmend wird den Kindern eine eigene Welt zugestanden, in der sie spielen, träumen und sehr individuelle Rollen einnehmen können. Katrin Düballa.
Ich habe ja sonst die Ausstellung sehr offen gehalten. mit den 6 Kapiteln. Man kann sich orientieren an den Wandfarben. Ein Kapitel ist eine Wandfarbe und diese Ausstellung ist aber der einzige Raum mit einer Sackgasse. Wenn man da jetzt nicht rein möchte, muss man auch nicht.
Eine Triggerwarnung am Eingang zu diesem Saal mit Bildnissen zur Trauer um gestorbene Kinder weist darauf hin, dass sich hier ein nach wie vor oft aus Kindheitsdarstellungen verdrängtes Kapitel öffnet. Totenporträts von Kindern zu malen, wie noch im 19. Jahrhundert, ist heute nicht mehr üblich. Man behält die Gestorbenen lieber mit Bildern in Erinnerung, die sie bei bester Gesundheit zeigen. Auch auf die Entwicklung von fotografischen Kinderporträts im 20. Jahrhundert geht die Ausstellung ein. Aktuell brisante Themen aber wie Kindesmissbrauch oder auch Kindersoldaten lässt sie bewusst außen vor. Viel Rücksicht auf ein empfindsames Publikum rund um das Weihnachtsfest.
Die nimmt die neue Ausstellung im Bucerius Kunstforum in Hamburg. Carsten Probst hat sich die Ausstellung über Kinder in der Kunst für uns angeschaut. Kunst und Kultur in ländliche Regionen zu bringen, das kann ein Kraftakt sein, weil Spielstätten fehlen, weil Geld fehlt und manchmal auch, weil das Publikum fehlt. In Deutschland versucht zum Beispiel die Kulturstiftung des Bundes, dem entgegenzuwirken und fördert unter anderem gezielt Kulturprojekte im ländlichen Raum. Dass es aber auch ohne aufwendige Förderprogramme klappen kann, das zeigt jetzt ein Beispiel aus Österreich. In einer kleinen Gemeinde in der Nähe von Graz hat eine Schauspielerin ein neues Theater eröffnet. Und zwar auf eigene Faust, komplett ohne öffentliche Förderung und auch ohne Sponsoren aus der Privatwirtschaft. Klingt nach einem Vorzeigeprojekt, aber kommt das neue Theater auch an bei den Menschen vor Ort? Martin Thomas Pesel war für uns da.
Eggersdorf bei Graz heißt der Ort, oder auch Höf Präbach oder Ries, nordöstlich der steirischen Landeshauptstadt, auf dem Weg nach Wien. Direkt an der Autostraße liegt, kaum bemerkt, ein neues Theaterhaus.
Hier war die Gastroküche in diesem Bereich. Da vorne beginnt der Neubau, da wo diese Schwelle ist.
Es ist nur wenige Monate her, dass die Schauspielerin Jula Zanger, 37, einen Kredit aufnahm, das Gebäude kaufte und um einen Theatersaal für 120 Personen erweiterte. Bis vor nicht allzu langer Zeit fungierte es als Gasthaus.
Und daran erinnert noch die Kühlkammer. Die haben wir uns behalten für erhitzte Regisseurinnen und Regisseure. Wenn es mal nicht mehr weitergeht emotional, dann kann man das da drinnen parken.
Zanger leitet das bisher so benannte Hoftheater Höf Präbach. Ursprünglich an einem Bauernhof angesiedelt, kam die Spielstätte vor einigen Jahren nach einem Zerwürfnis mit den Eigentümern abhanden. Seitdem durchwanderten Zanger und ihr Team die Pampa und bewiesen Kreativität bei der Adaption unwirtlicher Räume. Dass sich ihr Programm dabei an die kunstferne Dorfbevölkerung anbiederte, kann man wahrlich nicht behaupten. Zanger neigt zum Experiment. Besonders die moderne bildende Kunst hat es ihr angetan. Abende über Frida Kahlo, Jeff Koons und Marina Abramovic waren zu sehen.
Und ich wäre wirklich froh, wenn wir es langsam schaffen, diese Blase zum Platzen zu bringen, dass Kunstmenschen, Stadtmenschen, Landmenschen, die sich selber als Nicht-Kunstmenschen vielleicht bezeichnen, dass wir sehen, dass es da überhaupt keinen Unterschied gibt.
Das jetzt eröffnete Gold- und Pechtheater, wie es nach den Märchenfiguren Goldmarie und Pechmarie heißt, soll ganzjährig bespielt werden und auch als Café in Betrieb gehen. Der Gemeinderat, so Zanger, sei jedenfalls begeistert, dass die Gegend endlich wieder belebt werde. Bei den Leuten herrsche noch Skepsis. Verständlich. Gerade mit dem Eröffnungsstück »Pizza oder eine Tür in der Dunkelheit tanzt nicht«, auf Englisch mit deutschen Übertiteln aufgeführt, zielt Zanger nämlich eindeutig auf die internationale Festivalszene. Es stammt von Kelly Copper und Pavol Lischka, bekannt als exzentrisches New Yorker Regieduo Nature Theater of Oklahoma. Jula Zanger lernte die beiden hier 2017 kennen, als sie an deren aufwendig inszenierter Verfilmung von Elfriede Jelineks Roman »Die Kinder der Toten« mitwirkte.
Ich habe durch ihre Arbeit gelernt, die Steiermark ganz anders wahrzunehmen. Also vieles, was mich daran abgestoßen hat oder womit ich mir schwer getan habe, auch im Unterbewusstsein, habe ich nachher mit viel freundlicheren und humorvolleren und klügeren Augen anschauen können, weil sie diese Arbeit mit uns gemacht haben. Und ich habe gedacht, wenn Fremde das können, einem die eigene Umgebung so erklären, dann sollten sie wiederkommen und hier weiterarbeiten.
Kopper und Lischka waren schon zum Theatertreffen eingeladen. Im FPÖ-regierten Steirerland repräsentieren sie die abgehobene Kunstelite schlechthin. Dass ihr kurioses Projekt förderungswürdig ist, muss Zanger der Landespolitik erst noch klar machen. Indes ist sie überzeugt,
dass es zwischen unserem Regisseur Pavel Lischka, der ohne T-Shirt inszeniert, ich glaube nicht, weil er da einen Spleen hat, sondern einfach, weil ihm fucking heiß wird beim Arbeiten, weil er sich so engagiert. Ich denke, der Unterschied zu einem Arbeiter, der am Feld arbeitet oder auf seinem Hof und deswegen kein T-Shirt anhat, da gibt es keinen Unterschied. Beide arbeiten ganz, ganz hart.
Die Premiere im gut beheizten Saal aus freundlich hellem Beton besuchten vor allem KritikerInnen aus Wien und KuratorInnen aus Deutschland. Die aber stellten fest, dass es keine professionelle Seherfahrung braucht, um sich für diesen Abend zu begeistern. Pizza beschäftigt sich mit Fragen, die stark im Alltag moderner Menschen wurzeln. Dem durchgehend gesungenen Text liegt ein Rhythmus und ein Humor zugrunde, die dem hiesigen Publikum erstaunlich viel sagen könnten, wenn, ja, wenn es sich erst einmal traut, hinzugehen.
Martin Thomas Pesel über das neue Gold- und Pechtheater in Eggersdorf in der Nähe von Graz. Der urbanen Kulturszene gefällt's, aber das lokale Publikum, das fehlt noch. Wenn der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky heute im Fernsehen auftritt oder bei politischen Veranstaltungen, dann ist er Staatsmann durch und durch. Ein Politiker, der mittlerweile seit Jahren ein Land im Krieg vertritt. Da kann man fast vergessen, dass Zelensky in einem früheren Leben mal Komiker war und mit seiner Gruppe Quartal 95 regelmäßig auf Kabarettbühnen stand. Die Gruppe gibt es auch heute noch. Sie tritt auch ohne Zelensky weiterhin auf, zum Beispiel gerade jetzt in Kiew. Unser Korrespondent Florian Kellermann hat die Gelegenheit genutzt, um rauszufinden, ob sich Quartal 95 wohl auch über ihr prominentes Ex-Mitglied Zelensky lustig macht. Denn Witze über führende Politiker gehören im politischen Kabarett ja eigentlich zum guten Ton. Aber gilt das auch in Kriegszeiten?
Die Konzerthalle füllt sich bis auf den letzten Platz. Zwei Freundinnen machen es sich in ihren Sitzen bequem. Sie hätten zum ersten Mal Karten ergattert für ihre Lieblings-Neujahrsshow, die hier aufgezeichnet wird. Die vom Quartal 95, der wohl bekanntesten ukrainischen Stand-up-Comedy-Truppe. Sie wurde von Präsident Volodymyr Zelensky mitgegründet. Die beiden Freundinnen, 28 und 30 Jahre alt, haben in etwa den gleichen Geschmack. Witze über Beziehungsgeschichten sind uns am liebsten. Über den Krieg bitte nicht. Der ist nicht zum Lachen. Wir hatten heute wieder einige Stunden Stromausfall. Politik, wenn es denn sein muss. Aber ich kenne mich da ziemlich schlecht aus. Etwas anders sieht das Volodymyr Koinchitz. Ein Soldat, dessen Einheit an der Front kämpft. Wie einige Kameraden ist er vom Quartal eingeladen worden. Auch über den Krieg muss man Witze machen können. Die Soldaten tun das auch an der Front. Und das zeigt, dass ihre Psyche normal funktioniert. Ein Problem wird es, wenn sie alles in sich hineinfressen. Krieg und Politik. Um dieses Thema kommt die Show heute nicht herum. Denn sie ist selbst ein Politikum. Einige Künstler haben abgesagt, wegen eines Korruptionsskandals. Timur Mindic, Miteigentümer von Quartal 95 und Freund von Zelensky, hatte Einfluss auf verschiedene Ministerien, fanden Korruptionsermittler heraus. Er zweigte Geld ab, das im Krieg fehlte. Gleich zu Beginn. Ein gespielt betrunkener Comedian tritt auf die Bühne und ist erbost. Als ich 2019 zum Quartal gestoßen bin, hat man mir gesagt, ich würde einer der wichtigsten Schauspieler. Aber niemand hat mir gesagt, dass ich ein zweites Maul brauche, um diese ganze Scheiße zu schlucken. Er beklagt sich, dass alle ihn mit diesem Mindic in Verbindung bringen, den er doch gar nicht kennt. Mindic, der sich inzwischen ins Ausland abgesetzt hat, ist hier der Bösewicht, wie der führende Kopf des Kollektivs Jefen Koschowé erklärt. Ich wende mich an dich, Mindic. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Geld die Seele wärmt und dass du dann Brandnarben bekommst und nicht mehr auf deinem Hintern sitzen kannst. Denn genau da sitzt bei dir die Seele.
sammeln an.
Selenskyj kommt glimpflich davon. Viele der Fans sind einverstanden, so der 35-jährige Radiomechaniker Oleg. Selenskyj hat mit der Korruption nichts zu tun. Wenn er gewusst hätte, wie das alles kommt, wäre er nie Präsident geworden. Er hatte doch schon viel Geld. Alle haben ihn gekannt. Er hat das alles nicht nötig gehabt. Um den Krieg geht es dann auch an diesem Abend in einigen Sketchen. Ein älteres Ehepaar versucht verzweifelt, Sex zu haben. Dick in Jacken gepackt, weil wegen der russischen Luftangriffe die Heizung ausgefallen ist. Mal lehnt er sich dabei über den Ölradiator, mal sie. Der einzige Politiker, der wirklich sein Fett wegbekommt, ist der ehemalige Bürgermeister von Odessa. Selenskyj hat ihm vor kurzem die Staatsbürgerschaft entzogen, weil er auch die russische besitzen soll. Eigentlich nicht lustig, meint der Soldat Volodymyr Koinschitz, denn das sei seit langem bekannt gewesen. Mit Selenskyj gefiel ihm Quartal 95 besser. Er ist ein guter Schauspieler, das kann ihm keiner nehmen. Trotzdem haben wir uns hier ein bisschen erholt. Wir nehmen eine positive Stimmung mit. Denn für die Soldaten, die eingeladen waren, ging es danach unmittelbar zurück in den Krieg.
Humor in Zeiten des Krieges. Florian Kellermann war in Kiew bei einem Auftritt von Quartal 95, der Comedy-Gruppe, zu der früher auch Präsident Selenskyj gehört hat. Und in den Kulturmeldungen schaut Luca Pizzato als erstes nach Paris. Die Kathedrale von Notre-Dame soll neue Fenster bekommen, aber das finden nicht alle gut.
Ja, bis Ende 2026 sollen 6 der 7 historischen Fenster im südlichen Seitenschiff der Kathedrale ersetzt werden. Die Entwürfe der französischen Malerin Claire Tabouret sind nun im Pariser Grand Palais zu begutachten. In kräftigen Farben werden 6 zentrale Momente der Pfingstgeschichte dargestellt. Der französische Präsident Emmanuel Macron und der Pariser Erzbischof Laurent Ulrich beauftragten Tabouret, der Kathedrale mit den neuen Fenstern einen modernen Akzent zu verleihen. DenkmalschützerInnen warnen davor, dass der Austausch der Fenster das austarierte Lichtspiel in den Kapellen zerstören könnte. Außerdem stehen die alten Fenster des Architekten Eugène Viollet-le-Duc unter Denkmalschutz. Eine Petition zu ihrer Bewahrung sammelte knapp 300.000 Unterschriften. Das Städelmuseum in Frankfurt am Main setzt auf Barrierefreiheit. Und zwar mit einer neuen App. Artemis Digital soll Demenzerkrankte und ihre Angehörige virtuell durch das Museum führen. Altersforscher und Mitentwickler Johannes Pantel beschrieb die App im Programm von Deutschlandfunk Kultur so.
Es ist ein Medium, um Menschen mit Demenz zu erreichen, auch emotional. Gleichzeitig werden kognitive und sensorische, also Wahrnehmungsfähigkeiten gefördert. Es kann Selbstvertrauen aufgebaut werden, wenn auch noch etwas erkannt werden kann. Und es eröffnet neue Möglichkeiten der Verständigung. Und das ist heilsam.
Zusätzlich zu den Führungen können Demenzerkrankte auch zu Hause Kunstworkshops über die App durchführen. Nach Angaben des Städelmuseums ist die App das erste digitale, kunstbasierte Vermittlungsformat. In der Ukraine stehen nun 19 weitere Kulturstätten auf der Liste von besonders schützenswertem Kulturgut. Das teilte das zuständige Komitee der UNESCO in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi mit. Darunter ist das Taras Schewtschenko-Theater in Kharkiv und die Potjomkische Treppe in Odessa. Letztere ist berühmt geworden durch den Film Panzerkreuzer Potjomkin von Sergei Eisenstein. Insgesamt genießen damit 46 ukrainische Kulturstätten diesen Status. Die ukrainische Regierung wird damit verpflichtet, die ausgewählten Objekte besonders zu schützen und sie nicht für militärische Zwecke zu nutzen. Die Liste für besonders schützenswertes Kulturgut geht zurück auf ein Zusatzprotokoll zum Haager Abkommen für den Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten. Dieses Zusatzprotokoll erkennt der Kreml übrigens nicht an. Seit Beginn der russischen Vollinvasion im Februar 2022 sind nach Angaben der UNESCO bereits mehr als 500 Kulturstätten der Ukraine beschädigt oder zerstört worden.
Die Kulturmeldung mit Luca Pizzato. Vielen Dank. Die EU leitet Ermittlungen gegen Google ein. Mehr dazu gleich in den Informationen am Abend ab 6:10. Ich bin Anne Seidel. Danke fürs Zuhören bis hierhin. Schönen Abend.